Hallo Frauke, alles Gute zum Geburtstag.
Hallo Christoph.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, manche haben uns schon das ganze Jahrzehnt begleitet. Heute wird Dick Deep 10 Jahre alt. Unglaublich, wir feiern Jubiläum und das wollen wir mit euch feiern.
Genau, ich kann es auch gar nicht glauben. Also in den 10 Jahren ist so viel passiert und trotzdem ging die Zeit wahnsinnig schnell oder um oder vielleicht deswegen. Aber dass wir tatsächlich 10 Jahre durchgehalten haben mit dem Podcast,
muss es sein. Ja, es hat gestartet als ein Selbstversuch zum Thema Digitalisierung und heute wollen wir mit euch 10 Jahre feiern. Und zwar haben wir 5 Gäste aus diesen 10 Jahren nochmal eingeladen, uns ein kurzes Feedback zu geben. Was hat sich denn für sie besonders verändert? Und wir wollen über 5 Pivots reden, über 5 Kipppunkte, Tipping Points, Dinge, die sich schon angebahnt haben und die jetzt wirklich für Veränderungen in der Zukunft sorgen werden. Und diese 5 Punkte kommen nicht überraschend, aber sie haben doch sehr viel mehr Power entwickelt, als wir uns das jemals hätten glauben können. Also, wir laden euch ein auf eine Reise auf 10 Jahre Dick Deep und interessante Gäste und 5 spannende Aspekte, die wir in Zukunft im Auge behalten sollten. Herzlich willkommen und hallo nochmal bei Dick Deep, unserem Podcast zu Altem und Neuem aus der digitalen Welt und der Zukunft der digitalen Welt.
Christoph, ich freue mich riesig, dass wir 10 Jahre lang zusammen hier durchgehalten haben. Und ich habe das zum Anlass genommen, auch das Buch, das wir zusammen rausgebracht haben vor 5 Jahren, die digitale Herausforderung nochmal zu lesen. Ich hätte ja erwartet, dass das alles veraltet ist, gegeben, wie viel da passiert ist. Aber ich war dann wirklich überrascht, wie viel noch gilt. Kannst du dich noch erinnern überhaupt an das Buch?
Ja, das liegt einfach daran, dass wir sehr visionär waren. Das
ist ja, ja, genau. Also ich nicht. Du vielleicht.
Also ja, wir haben zur Halbzeit, also genau nach 5 Jahren gesagt, jetzt lass uns doch mal aufschreiben, was uns so über den Weg gelaufen ist. Also was sind denn so diese Erkenntnisse? Und wir kamen darauf, dass wir über Kipppunkte gesprochen haben, über Tipping Points. Und letzten Endes ist das ein Begriff geworden, der sich sehr stark überall durchgesetzt hat im Diskurs. Tipppunkte, Tipping Points meinen eben, dass Dinge von einem Zustand in den nächsten gehen, dass wir also wirklich grundlegende Veränderungen, die sich langsam schon anzeichnen im Horizont, auf einmal erleben und die sind auf einmal da. Und davon haben wir doch eine ganze Menge hier erlebt.
Und ich muss ehrlicherweise sagen, als du damals mir die ersten Manuskriptseiten geschickt hattest, war vieles davon für mich echt weit weg, ja, weil eben vielleicht sich doch dann in der Wirtschaft ein paar Sachen schneller angebahnt haben als im öffentlichen Dienst, in dem ich unterwegs bin. Aber ja, ich habe es genossen, es nochmal zu lesen und ich freue mich jetzt total drauf, dass wir über ein paar der Tipping Points sprechen und uns angucken, ob wir vielleicht auch bei ein paar Sachen daneben lagen. Bevor wir das tun, würde ich aber gern wissen, was bei dir eigentlich in den 10 Jahren passiert ist.
Ja, ich mache eigentlich immer noch das Gleiche wie vor 10 Jahren. Stimmt nicht ganz, denn also rein formell, also ich war vor 10 Jahren noch bei P3. P3 gibt es immer noch, aber wir haben uns dann 2018, 2019 in 2 Firmen aufgeteilt, dann hießen wir Umlaut. Und vor gut 5 Jahren sind wir dann Teil von Accenture geworden. Das, was ich meine, ich mache immer noch das Gleiche wie vorher, ist ganz einfach. Ich mache die Dinge, die innovativ sind, die vorne sind und die mir sehr viel Spaß bereiten an dieser Schnittstelle zwischen Innovation und Technologie und dann ganz viel eben Organisation, Prozesse, die Menschen, die das Ganze mit begleiten. Und insofern hat sich eigentlich mein Leben sehr stark verändert. Und wir hatten vor gut 10 Jahren, das ist ein bisschen länger schon her, hatten wir mal einen Hackathon gemacht. Das war die Zeit, als Hackathons noch ganz frisch und ganz spannend waren. Und also ein Hackathon mit Beratern mit der Frage, was könnte denn die Innovation der Zukunft sein? Und ich kann mich sehr gut erinnern, da waren wir in Berlin und die Idee Nummer 1, die wir prämiert haben, die wir gefeiert haben, war, es wäre doch echt cool, wenn alle Berater so einen Agenten hätten, der für sie die Sachen zusammenfassen würde, die Sachen planen würde und so weiter, das Ganze formulieren und so weiter. Und wir haben alle gesagt, schöne Idee, aber wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll, weil zu diesem Zeitpunkt vor 10, vor 12 Jahren war eben nichts davon da. Und ich würde sagen, manchmal muss man mit seinen Träumen und seinen Wünschen etwas aufpassen, weil manchmal werden diese Wünsche und Träume dann eben auch erfüllt. Und jetzt ist die Beraterzunft da und sagt, naja, eigentlich brauchen wir ganz viele Dinge, die wir getan haben, heute nicht mehr, denn ich schmeiße meinen Anthropic oder meinen OpenAI an und bekomme ganz viel davon zurück. Wie ist es dann bei dir gewesen? Ich meine, 10 Jahre sind ja auch bei dir eine lange Zeit gewesen.
Jetzt hast du mir meinen Karlauer vorweggenommen. Ich sag, wenn dich einer fragt, was ich anderes mache, nämlich auch immer, ich mache seit dem Studium eigentlich das Gleiche. Und das glaubt man dann vielleicht zuerst nicht, weil ich ja recht häufig dann doch den Job gewechselt habe dazwischen drin. Also nicht wie du, die Orte einfach umgetauft oder verkauft, sondern ich habe tatsächlich vor 10 Jahren war ich noch am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, hatte da die Statistik- und Methodenabteilung geleitet, hatte dann gerade in Mannheim angefangen als Prof. Das war, glaube ich, etwa so die Zeit auch dann von unserem ersten Datafest da. Und war ja eigentlich, also neben diesen 2 Jobs in Deutschland, in USA lebend und an der University of Maryland. Und das ist alles weg. Also Maryland mache ich zwar noch mit 20%, aber jetzt bin ich Vollzeit in München, dort an der Fakultät für Informatik, Mathematik und Statistik oder eine andere Reihenfolge, ich kann mir es nie genau merken. Und mache aber dort tatsächlich die gleiche Forschung noch. Ja. Also mehr und mehr ist auch für diejenigen, die KI interessiert, und das sind in München sehr viele, vor allem durch das Munich Center for Machine Learning, stellt sich die Frage, wie gut sind eigentlich die Daten, die man nimmt zum Hineinfüttern in die KI? Und die Forschung an Datenqualität ist eben was, was ich eigentlich seit dem Studium mache.
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe dich einmal besucht bei Meta, also damals Facebook in den USA. Da hattest du mal 4 Monate mit als Gastforscherin dort mit zugebracht. Und du warst interessiert, begeistert, einfach so vorsichtig. Ja. Das war auch die Zeit, als das ganze Thema, wie gehen wir eigentlich mit unseren Daten um, noch sehr in den Kinderschuhen steckte. Heute wissen wir, wie massiv wichtig Daten sind und dass Daten halt ein Asset geworden sind, dass man sich auch national streiten kann. Also es hat sich irgendwie gefühlt nichts verändert an unserer Arbeit selber, denn es ist immer noch an der Kante der Forschung und an der Kante der Innovation immer die Frage, wie setzen wir es um, was machen wir damit? Und auf der anderen Seite hat sich eben doch sehr viel geändert. Und darauf wollen wir heute mal reinschauen. Wir haben heute 5 unserer Gästinnen und Gäste eingeladen, uns doch mal kurz zu reflektieren, was denn für sie seit ihrer Folge passiert ist und was sich verändert hat. Und vielleicht magst du die erste Gästin vorstellen.
Genau, also unsere erste Gästin ist Irene Kilubi, die promovierte Wirtschaftsingenieurin ist und Unternehmensberaterin und eigentlich, also ich würde sagen, Expertin für Community Building, Influencing, Strategien und Ähnliches und mit Herzblut eine Organisation gegründet hat mittlerweile, die sich Joint Generations nennt, denn das Zusammenbringen von Generationen ist so ihr Thema. Vorher war sie bei BMW, Deloitte, diversen Orten, wo ja Leute unterschiedlicher Generationen zusammenarbeiten sollen. Wir hatten sie im Studio im Juni 2024, wer sich gerne die gesamte Episode anhören möchte und vor allem auch den spannenden Weg zwischen dem Flüchtlingskind und der heutigen Person.
Worin sehe ich die spannenden Hebel der kommenden 10 Jahre in meinem Fachgebiet? Ich glaube, die spannende Frage lautet nicht, ob wir KI benutzen werden. Denn diese Frage ist bereits entschieden. Vielmehr geht es darum, wie wir KI benutzen werden, wenn heutzutage Wissen unbegrenzt verfügbar ist. Wissen ist Macht. Doch heutzutage hat jeder so viel Wissen in seiner Hosentasche, wie vor wenigen Jahrzehnten Bibliotheken noch enthalten haben. Deswegen stellt sich die Frage, welche Werte wollen wir in Zukunft leben? Und zwar die, die sich nicht automatisieren lassen. Nämlich Empathie, Neugier, Kreativität und Urteilskraft. Es geht nicht darum, viel Information zu besitzen, sondern Orientierung zu geben, Struktur zu geben. Denn die Entscheidungen liegen letzten Endes bei Menschen, der die Verantwortung für unsere Zukunft trägt. Die Gewinnerinnen der Zukunft werden diejenigen Unternehmen sein, die nicht KI mit Menschlichkeit ausspielen, sondern gerade beide Ebenen sinnvoll in Einklang zueinander bringen.
Ja, das war Irene. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, sie ist jemand, der sehr empathisch und sehr energievoll, energiegeladen reden kann. Sie ist auch im Prinzip eine Influencerin für ihre Sachen und hat uns eben da sehr stark nochmal beeinflusst. Und wir hatten mit ihr auch die Frage diskutiert, wie können wir denn unseren Podcast weiterbringen. Kommen wir zu unserem ersten Tipping Point, den wir im Buch auch aufnehmen. Und da Tipping Point Nummer 1 ist ganz klar das Thema Technologie. In der Technologie gibt es natürlich eine Geschichte, die heraussticht. Wenn wir 10 Jahre zurückspulen, vor 10 Jahren, 2015, 2016, da gab es bereits die Transformer. Google hat das Thema Transformer, also eine Methode, um neuronalen Netzen, die es schon sehr viel länger gab, beizubringen, in längeren Einheiten zu denken. Also sich an den Anfang dieses Satzes, den ich gerade gesprochen habe, auch hinten dann noch zu erinnern. Und diese Technologie war schon 2015 veröffentlicht worden von Forschern von Google. Und jetzt haben wir also dann eine ganze Zeit gebraucht, bis dieses Thema so durchgeschlagen hat. KI ist gekommen, um zu bleiben, das wissen wir heute. Interessant ist, dass die KI, die wir heute erleben, die schlechteste KI sein wird aller Zeiten, ja, die es je gegeben hat. Denn alles, was jetzt kommt, wird nur noch nach oben gehen. Und mich hat das sehr, sehr überrascht, vor allem wie schnell dieser Tipping Point in die Breite gekommen ist. Wenn wir anschauen, ungefähr 95% aller deutschen Schüler nutzen zu Hause schon ChatGPT, um ihre Hausaufgaben zu begleiten oder wahrscheinlich auch einfach zu machen.
Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Also bei den Studis hatte ich sogar das Gefühl, das hat ein bisschen länger gedauert als bei den Schülern, bis sie das wirklich in der Breite auch genutzt haben. Vielleicht dann doch eher noch die Sorge, dass dann die Prüfung nicht zählt und irgendwas passiert, was die Eltern nicht reparieren können. Aber jetzt ist es auf jeden Fall angekommen. Und ich würde sagen, als wir das Buch geschrieben haben, ich meine, die KI ist da auch auf jeder dritten Seite gefühlt in dem Technologiekapitel. Aber das habe ich nicht erwartet, ja, dass sich das so schnell bewegen kann in der Nutzung aller. Und dass ich jetzt in der U-Bahn sitze und immer auch ein Gespräch höre. Ja, das auch. Aber auch, dass ich sozusagen beiläufig Gespräche höre, wo die Leute sagen, ah ja, ich habe die KI gefragt oder ich habe irgendwas.
Absolut. Macht mal den Test, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Geht mal auf irgendeine Party oder geht in die Stadt und ihr werdet sehen, dass das Gesprächsthema KI wirklich überall ist.
Was und wenn nicht, ja, das sogar habe ich festgestellt. Genau, also was ich mir ja schon allein, um potenzielle Gäste für den Podcast abzugreifen, angewöhnt habe, ist, wenn ich mal nicht über die letzten amerikanischen Politikthemen reden möchte, dass ich dann einfach frage, wie nutzen du heute KI? Ja. Und das ist total spannend, weil da sind wirklich, da kommen Dinge vor und raus, Nutzungen, an die ich nicht gedacht hätte.
Vor 10 Jahren war da das Wort Disruption noch sehr disruptiv verwendet worden. Also Disruption heißt ja, eine Technologie ist schon da, sie braucht aber eine gewisse Zeit, bis sie dann tatsächlich anfängt, so richtig durchzustarten. Das sieht aus wie so eine lange, langgezogene S-Kurve. Das heißt, erstmal sehr, sehr flach, alle reden über das Thema, alle unterschätzen auch das Thema und dann auf einmal überholt diese neue Technologie alles, was da war, bis es dann auch wieder in die Sättigung geht und die nächste Technologiewelle kommt. Diese S-Kurve der Innovation oder auch der Disruption, die hat sehr viel damit zu tun, dass Technologien ab einer gewissen Reife anfangen, sich selbst verstärken zu können. Das haben wir schon gesehen beim Mooreschen-Gesetz. Also wenn ich einen Chip entwickle, dann sitzt da kein Ingenieur heute mehr dran, sondern Computerprogramme, die auf Chips laufen, bauen die Chips der nächsten Generation. Bei KI ist es genau das Gleiche. Also KI schreibt den Code für die nächste KI wieder selber und dadurch kommt diese exponentielle Funktion zustande, weil sie sich immer wieder selber verstärkt. Und ich musste bei einem Vortrag vor ein paar Tagen, muss ich wirklich lachen, denn da hat jemand so ein bisschen die Zeit und die Ära der KI der letzten Jahre irgendwie so zusammengefasst. Also eine Ära war dann zum Beispiel die Zeit der Tokenmaximierung. Und diese Ära dauerte eben 4 Monate. Also wir reden bei KI wirklich von einer nochmal deutlich kürzeren Zeit, bis sich die Technologie verdoppelt. Bei dem Mooreschen-Gesetz, das ich am Anfang erwähnt hatte, sind es 18 Monate gewesen. Alle 1,5 Jahre verdoppelt sich die Rechnerkapazität, die Rechenleistung. Und bei den KI-Anwendungen ist es mit Sicherheit eher im Bereich von 4 Monaten, von 6 Monaten, also nochmal deutlich schneller. Und exponentielle Funktionen, die kann man sich im Matheunterricht mal anschauen, die sind echt heftig.
Wo auf dieser S-Kurve würdest du denn sagen, sind wir gerade?
Ich glaube, dass wir zum Thema KI tatsächlich erst ganz am Fuß dieser S-Kurve sind. Denn wir erleben jetzt gerade, dass wir natürlich erstmal diese Grundbefähigungen reingebracht haben, also Coding zum Beispiel. An vielen anderen Stellen, also sobald wir aus dem reinen Coding-Bereich rausgehen, sehen wir, dass das Thema Produktivität noch überhaupt nicht da ist. Also das heißt, wenn ich auch in die Wirtschaft schaue, dann ist überall dort, wo es nur um Texte geht, nur um Computerprogramme geht, da sehen wir den Produktivitätsschub, der ist real messbar. In allen anderen Bereichen sind wir noch eher am Anfang oder testen gerade. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial hinten raus. Plus, wenn KI sich selber coden kann, also selbst sich schreiben kann und weiterentwickeln kann, dann ist da eigentlich kaum ein Limit zu setzen. Also ich glaube, wir sind eher ganz zu Beginn dieser S-Kurve.
Puh.
Ja. Wir müssen ein Data Center bauen, wäre jetzt die richtige Antwort. Ja, also ich glaube, dieser Tipping Point, der ist wirklich für alle sehr greifbar. Also Technologien kippen, eine Technologie, die sehr lange da war, Sprachübersetzung, maschinelles Lernen und so weiter, sind uralte Themen, die gibt es seit 20, 30, 40, 50 Jahren teilweise. Und dann kommt eine neue Technologie und sie räumt alles ab, was vorher da war. Und sie muss auch mit diesem Hype-Cycle kämpfen, den kennt ihr vielleicht auch, der Gartner-Hype-Cycle sagt eben, naja, jeder stürzt sich drauf, jeder guckt und bestaunt ChatGPT, ja, vor 3,5 Jahren. Dann kommt dieses Tal der Ernüchterung, was kann das alles noch nicht? Naja, Fehlalarm, doch nichts zu gewesen. Und dann kommt diese Phase, wo tatsächlich Produktivität einsetzt und dann ist aber kein Halten mehr. Und ich glaube, da sind wir gerade.
Da wollte ich gerade nochmal fragen. Das heißt, du würdest sagen, auch die Enttäuschung für diese Art der Chatbot-Arbeit ist schon durch und wir sind weiter? Oder würdest du sagen, du siehst im Moment eigentlich gerade Enttäuschung kommen?
Ich sehe das sehr spezifisch. Das heißt, also im Coding, im Softwarebereich merken wir, dass die neuesten Modelle wirklich gut sind. Also wir können damit, also es gibt alle möglichen sehr harten Tests und Benchmarks, also zum Beispiel um Kernel zu schreiben, also wirklich den Kern von Betriebssystemen und so weiter. Und hier sehen wir, dass wir vielleicht so bei, teilweise bei 40, 50, 60% der Fähigkeiten sind, die ein guter Programmierer heute hat. In anderen eher trivialeren Bereichen ist es heute schon sehr, sehr gut anwendbar. Also wir sehen, dass wir, ich glaube, in der Programmierung die Phase der Ernüchterung schon hinter uns haben. In anderen sehr spezialisierten Bereichen auch, also im Moleküldesign und solchen Geschichten, da tut sich sehr viel. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Engineering, ist es noch sehr, sehr rudimentär.
Passend zum Thema hatten wir vor einiger Zeit Julia Urban hier zu Gast. Sie ist promovierte Soziologin, die vor 16 Jahren das Marktforschungsinstitut Intervista gegründet hat. Das ist eigentlich das größte Marktforschungsinstitut in der Schweiz mit 125.000 Teilnehmenden für deren Kundenpanel und etwa 35.000 Personen in Betrieben für Business-to-Business-Marktforschung. Also noch der klassische Fall, bei dem tatsächlich Interviewer Personen befragen, entweder für quantitative Umfragen online oder qualitative Interviews. Die haben sich über die letzten Jahre natürlich ganz andere Techniken überlegen müssen. Und auch von Julia haben wir einen Geburtstagsgruß mitgebracht.
Liebe Frauke, lieber Christoph, ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem 10-jährigen Jubiläum von Dig Deep. Toll, dass es so lange schon läuft. Ich war Gast bei euch und ihr habt gebeten, zu erfahren, was sich bei uns getan hat in den letzten 10 Jahren. Ich bin Mitinhaberin eines Schweizer Marktforschungsinstituts, Intervista heißt es, und kann dementsprechend aus der Marktforschung berichten. Was wir in den letzten Jahren ganz erfolgreich machen, ist das Smartphone nutzen für Datenerhebung. Das heißt, wir haben mehrere Panels aufgebaut, mit denen mobil Daten erhoben werden können. Das ist spannend für die Mobilitätsforschung natürlich. Kann für viele andere Zwecke auch angewendet werden, die Mobilitätsdaten von Personen zu tracken. Neuerdings haben wir aber auch solche Passive Metering Panels, wo es eben darum geht, dass die Social Media Nutzung von Personen getrackt wird auf dem Handy und systematisch ausgewertet wird beispielsweise. Ja, dann noch das Thema KI, natürlich auch super relevant in unserer Branche, wie wahrscheinlich bei vielen Branchen, einerseits eine Bedrohung, andererseits eine Chance. Es bietet einem viele arbeitserleichternde Tools im ganzen Wertschöpfungsprozess, das ist klar. Aber dieses Thema synthetische Daten beschäftigt uns natürlich auch relativ stark, wie wahrscheinlich alle empirischen Forscher. So ein Stichwort sind Persona-Bots. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, wie gut das funktioniert. Das heißt, wenn ich sehr viele Daten aus dem CRM und aus Befragungen bündele im Unternehmen, dann habe ich die Chance, mit meinen Zielgruppen, so sie denn segmentiert sind, zu sprechen und im Produktmanagement oder auch im Marketing gezielt Informationen über bestimmte Kundengruppen zu erhalten auf Basis von existierenden Daten. Ja, das so ein wie sagt man, Spotlight auf das, was bei uns im Moment gerade relevant ist. Es ist sicher einiges mehr noch, aber wir haben nicht mehr Zeit. Ihr habt es hoffentlich also auf die nächsten 10 Jahre, liebe Frauke, lieber Christoph. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Tschüss.
Jetzt hast du ja das Thema Kunden und Interaktion mit Kunden schon angesprochen. Es gibt ja ganz viele Schnittstellen zwischen den Chatbots und dem, was der Kunde macht. Auf der einen Seite kommst du natürlich als Statistikerin und zum Bereich Service auf die Frage, irgendwie, wie befragen wir Menschen? Und ich glaube, da gibt es noch eine weitere Entwicklung, nämlich wir können auch tatsächlich gar nicht Menschen befragen, sondern einfach die Modelle befragen, weil die ja so ganz grob abdecken könnten. Also wir brauchen die Menschen gar nicht mehr zu fragen. Also frag doch den Chatbot, wie er dein Produkt findet. Wir sehen aber dabei auch, dass in der direkten Kommunikation mit den Chatbots ein Muster ganz klar ist. Die Chatbots wollen uns gefallen. Sie sind sehr charmante Lügner oder auch, wie soll ich sagen, also manchmal wissen sie Dinge einfach nicht und korrigieren sich dann dreimal. Also insofern finden wir es ganz spannend eigentlich, dass wir an der Stelle tatsächlich in das Problem reinraufen, dass die Chatbots uns nicht das sagen, was eigentlich Sache ist. Wie erlebst du das dann im Alltag?
Also ich habe das Gefühl, gerade wenn ich an wissenschaftlichen Sachen arbeite, dass ich die Dinge wirklich pushen muss, dass sie mir widersprechen.
Also Reibung erzeugt bei dir Neues und Gutes.
Ja, absolut. Und da ist keine Reibung. Das fehlt komplett. Also im Gegenteil, es ist viel schlimmer. Ne? Man wird ja zum Brainstorming gern verwendet oder ich lasse einen Text, den ich geschrieben habe, beurteilen. Und dann ist das alles immer super und innovativ und sonst was. Und ja. Also ich meine, das weiß ich, dass das nicht so ist. Ja. Und
Ich kann mir schon vorstellen, warum sich manche Menschen Chatbots statt realer menschlicher Lebenspartner suchen. Ja.
Absolut.
Weil die gefallen einem immer. Ja.
Nee, aber das ist wirklich ein Problem. Also und wenn du dann dagegen hältst oder weißt, dass irgendjemand irgendwas schon erfunden hat und sagst, na wieso, aber das wurde doch hier und hier publiziert. Ah ja, sorry. Und dann klar, und dann bla 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 bla. Aber man fragt sich schon, ja, warum das nicht vorher ausreichend präsent ist. Oder beziehungsweise, ich frage mich das nicht, weil wir machen ja Forschung dazu, aber es ist wirklich interessant, wie sehr dieser Filter, der hinterher nach dem Lernen auf die Modelle gelegt wird, das so im Kontext von dem Safety-Post-Training, nämlich hilfreich zu sein, dann tatsächlich Priorität gewinnt. Also das Hilfreichsein zunächst mal, die unterstützende Antwort, anstatt sofort zu sagen, nee, Moment, ist schon, ja.
Aber da zeige ich doch ein schönes Muster, denn wir haben an ganz vielen Stellen immer diese Frage, ersetzt denn die KI den Menschen? Und wenn ich das auch bei mir im Beruf spiegel, mein Postfach ist inzwischen geflutet mit Dingen, die meine Kolleginnen und Kollegen mir schicken und dann siehst du schon vom Layout her, okay, hat Claude gemacht. Und dann weiß ich schon, ich muss es eigentlich gar nicht öffnen, denn da steht nichts Falsches drin, normalerweise, meistens nicht. Da steht aber auch nichts Richtiges drin. Also was komplett fehlt, ist eigentlich, dass ein Mensch sich diese Mühe macht zu sagen, so was genau ist in die kausale Kette, wo genau ist denn der Hund begraben, also welches Thema bringen wir zum Vorschein. Stattdessen hast du immer sowohl als auch, ja, immer ausgewogen, immer gefällige Themen, denen aber jeglicher Kern von Erkenntnis eigentlich fehlt. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann mal auch wirklich einen Rant auf LinkedIn veröffentlicht hatte letzte Woche, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also wirklich, der Mensch ist absolut notwendig, um eine Richtung vorzugeben, um nicht nur zu prompten, sondern eben dann auch das Ergebnis wirklich gegenzuchecken. Und ich merke an mir selber, dass es manchmal viel aufwendiger ist und viel mehr Energie braucht, um das wieder richtig hinzubiegen, anstatt dann einfach nur zu sagen, na gut, scheint ja gut genug zu sein.
Da möchte ich eigentlich gern zwei Ergebnisse aus unserer Forschung mit reinbringen. Also was du ja gerade gesagt hast, ist sowas, was, also 3 Schritte zurück, geht mir auch so. Nervt mich total, ja. Wenn ich was sehe, also weniger Layout, aber ich finde, es gibt so eine gewisse Tonalität und Schreibstil dieser Sprachmodelle, die man sofort erkennt. Das sind Dinge, die wir oder gefühlt keiner vorher so gesagt hat und jetzt machen alle in ihren Absätzen am Anfang einen kurzen Satz oder ein Wort und dann geht's irgendwie weiter und es ist nicht X, sondern Y. Irgendwie, was es alles nicht ist, ist irgendwie der neue, das neue agentische Reden vielleicht. Aber die eigentlich interessante Beobachtung hier ist ja, was du sagst, der Mensch ist noch notwendig, um das zu korrigieren. Ich meine, andere Grammatik kann man dem beibringen, sicherlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieser Human-in-the-Loop-Ansatz, den wir immer propagieren, ob der wirklich so gut funktioniert, wie wir denken. Weil du sagst ja, es ist zu viel Arbeit. Warum sollte ich das tun? Mhm. Und also, wenn Tipping die Anreize Point Nummer zwei, nicht da sind. Haben
noch gar nicht genannt, ja. Tipping genau. Point Nummer zwei, Kundenbedürfnisse. Also die Art und Weise, wie wir mit den Kunden umgehen und was sie von uns wollen, das ändert sich gerade grundlegend an dieser Stelle.
Naja, und kann ich denn dann in der Interaktion mit der KI überhaupt lernen, was der Kunde von mir will? Ja. Also wenn der Kunde, anstatt die Bedürfnisse zu sagen, lieber sagt, ah ja, passt schon, dann bewege ich mich vielleicht heraus. Ich wollte aber noch auf einen anderen Satz eingehen, den du so im Nebensatz gesagt hast und dazu vor zwei Tagen hier bei Nature ein Artikel dazu rauskam. Muss man da, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Nämlich, dass man die KI einfach fragen kann, was der Kunde denkt. Ja, da wurde gerade eine Studie veröffentlicht, die 70 reale Experimente mit Menschen vorher oder nachgebaut hat mit Silicon Samples, also Personen, dem LLM gesagt, stell dir vor, du bist die und die Person, du kriegst die Aufgabe, was passiert jetzt? Und das im großen Stil, in demselben Setup, wie man das parallel mit Menschen gemacht hat. Und herausgekommen ist, dass GPT-4 die Beschreibung, dass das ausreichend war, um vorherzusagen, wie die Experimente ausgehen. Und das hat ziemlich Aufsehen verursacht unter den Sozialwissenschaftlern, weil man natürlich sagen kann, warum dann überhaupt noch teure Studien bezahlen, wenn man das Ding fragen kann. Ne? Und das ist eine hitzige Debatte, die sich, glaube ich, zu beobachten lohnt. Einmal, weil es diese ganzen Kundenversteher, Marktforschungsinstitute betrifft. Auch Shops wie den von Julia, zu wissen, wo geht's weiter. Aber auch, weil ich denke, es ist sehr gefährlich, sie diesem praktischen, es erzählt uns schon, was bei rauskommt, zu vertrauen. Denn es ist ja keine Kausalität, die da zugrunde liegt, sondern nur wahrscheinlich das Ergebnis wäre. Ich frage mich, wenn ich das lese, wie viel der Studien braucht man denn wirklich? Vielleicht hätte man es auch so vorher gewusst. Und ich frage mich, was, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, was eigentlich das ist, was das Signal, was ich brauche, um eine Firma richtig zu steuern. Ja. Also der Teil wird spannend. Ich würde sagen, da ist noch nicht klar, wie viel Disruption zu diesem Markt tatsächlich durch die Modelle passiert. Aber wackelig ist es da gerade.
Mhm. Wo aber tatsächlich ein Kipppunkt wieder stattfindet, in Richtung Kundenbedürfnisse, ist, dass sich jetzt LLMs oder die Agenten zwischen den Kunden und den Markt stellen. Dann, ihr habt das mit Sicherheit schon überall gesehen, er geht auf Google und sucht irgendein Produkt und das Erste, was kommt, ist natürlich erstmal die Antwort von Gemini, von dem AI-Modell von Google. Oder ihr nutzt gleich ChatGPT oder ihr nutzt irgendeinen Add-on im Browser. Das heißt also, das, was früher der Normalfall war, ich baue eine Webseite, ich stelle ein Produkt dar, Google rankt das Ganze und ich muss mich irgendwie da positionieren, das nannte sich dann SEO, also Suchmaschinenoptimierung. So, und trotzdem kam der Kunde noch auf meine Webseite und hat irgendwas gemacht. Was jetzt kommt, ist, dass ich meinem Agenten sage, ich hätte gern neues Fahrrad. Ja, und dann verhandle ich mit diesem Agenten, was denn vernünftige Eigenschaften für dieses Fahrrad sind. Und dann kauft der Agent dieses Fahrrad in meinem Namen bei irgendeinem Shop, ohne dass ich den Shop jemals sehe. Das heißt also, welcher Shop ausgewählt wird und wie der bewertet wird, das mache nicht mehr ich als Person, das muss nicht mehr mir schmecken, sondern es hängt davon ab, was hier derjenige, der den Agenten in der Mitte hat, was dem denn wichtig ist. Und es ist völlig klar, da geht es nicht darum, was ich will, sondern geht es darum, was sich am besten monetarisiert. Also welche Provision wer bekommt, was wie im Rahmenvereinbarung gehandelt wird und so weiter. Und das ist eine große Bedrohung gerade für die gesamte Online-Branche, weil im Prinzip das alte Modell, ich mache einen Shop, ich ziehe Menschen auf diesen Shop über die klassischen Kanäle, Influencing und so weiter, wird komplett untertunnelt durch die Agenten, die jetzt direkt miteinander verhandeln. Also insofern Tipping Point Nummer 2, die Kundenbedürfnisse, also sowohl ein besseres Verständnis, was Kunden machen, steckt in diesen Modellen drin, aber eben auch in den Agenten dann die komplette Umgehung und oder Neusortierung dieses Marktes und der Ströme.
Und damit viel schwieriger zu lernen, was die Kunden wirklich wollen.
Richtig. Auch hier meine Prognose, das Thema Originalität, Authentizität, also ein echter Shop mit echten Menschen und so weiter, wird an vielen Stellen wieder an Bedeutung gewinnen. Denn ich glaube, dass wir an den Stellen das Analoge oder das Direkte zwischen Menschen wieder mehr schätzen werden. Zeit für unseren dritten Gast, der uns was zum Geburtstag mitgeschickt hat.
Genau, unser dritter Gast ist Manuel Oigster. Der war sogar schon zweimal bei uns im Podcast. Ich kenne ihn noch aus der Statistik hier in München, da hat er promoviert. War seitdem in Finnland, hat im Cybersecurity-Bereich gearbeitet und ist jetzt bei Romberg und kennt deswegen verschiedenste Industriebereiche, mittlerweile die Baubranche auch ganz gut.
Hallo DigDeep-Team, ich möchte euch zu 10 Jahre DigDeep gratulieren. Super, wie ihr es geschafft habt, den Podcast zu etablieren und immer spannende Themen und Personen zu uns hören zu bringen. Auch bei meinen morgendlichen Fahrten in die Arbeit seid ihr regelmäßig mit dabei. Ich durfte ziemlich am Anfang bei Folge 16 dabei sein. Damals war ich noch Data Scientist bei Avira, einer Security-Software-Firma, habe aber über meine Arbeit als Postdoc erzählt, wie man aus Körper- und Gehirnsignalen relevante Informationen extrahieren kann. Lang ist es her, viel hat sich getan, inzwischen haben die LLMs die Welt im Sturm erobert. Ich darf inzwischen einen Bereich Technologie bei der Firma Romberg leiten. Das ist ein Bauunternehmen, das sich auch sehr stark mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Automatisierung beschäftigt. Von der Planung eines Gebäudes über die Vorfertigung von Wänden in einer Fertigung bis hin zur Montage auf der Baustelle und dann auch Betrieb und Wartung über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Aus meiner Sicht werden die nächsten 10 Jahre sehr spannend, nicht nur aus Unternehmenssicht, sondern auch aus Menschheit- und Gesellschaftssicht. Wir haben einige Themen als Menschheit vor uns, wie zum Beispiel der Klimawandel. Aber da glaube ich fest daran, dass wir mit der Forschung und der Technologie Werkzeuge haben, um dies auch anzugehen. Auch aus gesellschaftlicher Sicht finde ich es sehr spannend, wie wir uns gerade mit Technologie überhäufen. Und auch dort müssen wir lernen, wo wir die Technologie optimal einsetzen. Ich bin starker Technologieoptimist, glaube aber auch, dass es einen Technologieminimalismus braucht. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächsten 10 Jahre mit DigDeep. Ich weiß, dass ich da immer am Puls der Zeit bin und ich wünsche euch nur das Beste.
Unser dritter Tipping Point, das ist die Wertschöpfungskette. Wertschöpfung heißt ja, es entsteht irgendein Produkt und das geht in verschiedenen Schritten. Wir kennen es vom Auto, da komme ich her, da gibt es den OEM, der Hersteller, der das Auto an den Markt bringt, aber dahinter steckt eine ganze Kette von verschiedenen Zulieferern, die wieder Zulieferer haben, die wieder Dienstleister haben und so weiter. Allen gemein ist, dass normalerweise diese Kette sehr spezialisiert ist. Das heißt also, es gibt einen Spezialisten, der kann den einen Teil ganz gut, und dann gibt es einen Spezialisten, der kann den anderen Teil gut. Und diese Spezialisten, diese Spezialisierung hat dazu geführt, dass wir sehr tolle Produkte entwickeln konnten. Aber auch Spezialisierung bedeutet eben, nicht jeder kann das tun. Wenn ich etwas bauen möchte, dann brauche ich Spezialisten für alle möglichen Gewerke. In allem, was das Thema Wissensarbeit angeht, fallen gerade diese Silos der Spezialisten reihenweise um.
Nicht nur die Silos fallen um, auch die Jobs, ne? Das ist ja eigentlich das Hauptthema. Und ich habe heute Morgen gesehen, es gibt eine Firma, die jetzt tatsächlich Spezialisten anheuert, um die KI zu trainieren. Also bisher hatten wir ja eher die Clickworker, die entschieden haben, ob irgendwas ein Muffin ist oder ein Hund. Also geholfen haben, der KI beizubringen, Texte und Bilder richtig zu verstehen. Und mittlerweile geht es wirklich darum, ganze Prozesse richtig zu verstehen. Du hast ganz am Anfang vom Podcast erwähnt, dass ihr in dem Hackathon in Berlin gehofft hatte, dass die Unternehmensberater ersetzt werden würden.
Unterstützt, das war die Idee.
Unterstützt, sorry, genau, unterstützt. Aber auch dazu braucht man natürlich zunächst mal wirklich einen Einblick oder Rückmeldung für die KI im Lernen, ob ein Slide-Deck, ob eine Vision, ob eine Beratungsleistung auch den Ansprüchen genügen würde oder nicht. Und mit gutem Geld werden da die Leute jetzt stundenweise rekrutiert für diese für diese Online-Beurteilungsfarmen.
Das sehen wir gerade wirklich in allen Bereichen. Also es gibt gerade Schlagzeilen darüber, dass alte Bücher aufgekauft werden, ganze Bibliotheken gescannt werden, damit man dieses noch nicht digitale Wissen hat. Es gibt ganz viele Videos, wie Menschen in China Toiletten putzen, also virtuell und so weiter, und Robotern beibringen, wie sowas geht, oder den Schrank einräumen. Und eben die Wissensarbeit, den Experten, das ist das letzte Last-Man-Standing-Gefecht, wo wir hier eben sehen werden, dass ganz viel Expertenwissen, was heute so eine Gatekeeper-Funktion hatte, aufgegeben wird. Was meine ich damit? Wenn ich früher was haben wollte, dann muss ich zu dem Experten gehen für Datenbanken. Und dann hat mir der das programmiert. Da hat er natürlich nicht. Erstmal haben wir miteinander gesprochen. Dann muss ich meine Anforderungen runterschreiben. Dann hat er die gelesen. Dann hat er ein Angebot geschrieben. Dann habe ich ihm gesagt, dass es gar nicht das war, was ich meinte. Dann haben wir uns auf den Preis geeinigt. Wochen später habe ich eine erste Version bekommen. Also jetzt sind wir schon im dritten Monat wahrscheinlich. Dann habe ich diese Version angeschaut, versucht zu implementieren. Dann hat er mir dabei geholfen und so weiter. All das kann ich heute an einem Nachmittag zu Hause selber machen.
Eine Frage habe ich in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir doch vorhin gerade darüber gesprochen, dass man die KI fragen kann, was die Kunden denken, wie es der Gesellschaft geht. Und mein Argument oder weshalb ich denke, dass das spannend ist, ist, dass ich glaube, egal was passiert, wird man immer wieder echte Daten von echten Leuten brauchen, um die Modelle zu erden. Ja, also ein Benchmarking zu machen, ein Retraining zu machen, was funktioniert tatsächlich. Was ist denn da der analoge Bereich in der Art von Wertschöpfung, die du das gerade angesprochen hast, also im Manufacturing oder in dem Knowledge Work? Ja, ist das was, was man einmalig abgreifen kann? Oder kannst du dir eine Analogie vorstellen, wo tatsächlich auch das echte Lernen, das echte Grounding und die Firmen, wie sie jetzt sind?
Sehr abstrakte Frage. Zu abstrakt.
Okay.
Zu abstrakt. Du musst um drei Ecken denken. Ja. Zumal wir sie eigentlich gerade schon beantwortet hatten mit deiner Frage, mit den Experten, mit der Firma, die Experten anheuert.
Zumindest teilweise. Nee, also genau. Meine Frage ist, also die heuern Experten an, aber müssen die das dauernd tun? Ja.
Also stell die Frage nochmal kürzer, also kompakter und nochmal neu. Ja. Mm. Aber die muss kompakter sein. Also.
Okay, eine Frage, Christoph. In dem Bereich, in dem ich mich auskenne, die Menschheit vermessen, wie wir sie gerade hatten mit der Firma von Julia und den Chatbots, die versuchen, dir zu sagen, was ein Mensch sagen würde oder wie so ein Experiment ausgeht. Da weiß ich oder bin ich ziemlich sicher, dass egal wie gut wir die KI trainieren, sie immer wieder geerdet werden muss. Sprich, wir brauchen immer wieder Daten aus der echten Welt, um zu wissen, was wirklich los ist. Siehst du da eine Analogie? Oder würde das reichen, jetzt die Experten anzuheuern und zu sagen, sie trainieren einmal die KI und dann wissen sie, wie Physik funktioniert?
Ich würde es aufteilen in zwei Bereiche. Auf der einen Seite gibt es einen Bereich der Physik, des Engineerings und so weiter, der ist auf alle Ewigkeiten immer wahr. Ja, wenn ich einmal gelernt habe, wie ich Statik mache in einem Gebäude, das wird sich in 100.000 Jahren nicht verändern, denn Statik folgt Naturgesetzen, Naturwissenschaften. Wenn ich die einmal verstehe, kann ich das machen. Ich glaube, das ist der Grund, warum auch so viel gerade in das Thema mathematische Modellierung geht und so weiter. Also Modelle, die mathematisch korrekt folgen können und so weiter. Jetzt entsteht was ganz Spannendes. Also es gibt zum Beispiel viele Versuche, um mit KI zum Beispiel physikalische Experimente, die sehr komplex sind, also zum Beispiel in der Quantenphysik oder bei Gravitationswellen, um dort neue Experimente bauen zu lassen. Und das Interessante ist, dass die KI dort auf Lösungen kommt, die signifikant besser sind als das, was Menschen sich ausdenken. Wir verstehen aber überhaupt nicht, wie die da hinkommt. Wir verstehen nicht, warum sie das macht. Wir verstehen nicht, was es bedeutet. Also ich glaube, dass die Naturwissenschaften und so weiter, sobald die mal drin sind, sind die drin, dann ist kein Halten mehr. Es gibt aber einen zweiten Bereich und der bleibt weiterhin wichtig. Das ist nämlich der Bereich, was wollen wir überhaupt? Was soll denn überhaupt die Differenzierung sein? Also welche Entscheidungen müssen wir denn eigentlich vorher treffen, bevor wir ein Produkt bauen, während des Produktdesigns, hinterher? Also das ist mitnichten alles komplett automatisierbar, sondern da geht es eben auch um sehr viele so nicht-lineare Effekte. Also welche Moden, welche Trends, wie agieren eigentlich Menschen drauf und so weiter.
Hast du da ein Beispiel für mich? Wie muss ich mir das vorstellen? So eine Entscheidung, die du denkst, die kannst du nicht lernen, weil die ist morgen ganz anders.
Ja, nehmen wir mal das Thema Auto. Das ist ein Thema, was jeder versteht. Wenn man 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre zurückschaut, dann kann man ganz klar sehen, dass Automodelle in Designmoden folgen. Ja? Und wir haben es gerade erlebt mit dem Ferrari Luce. Das ist ein neuer, eine neue Designsprache. Also das folgt eben nicht einfach nur physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn es das zu sehr tut, dann kommt eben sowas raus. Ja, das ist sehr stark über die Funktion gedacht und das Design folgt der Funktion an der Stelle. Und also diese ganze Thematik Emotionalität, Mode, Design, Ästhetik und so weiter sind Dinge, die sind hochgradig mit der Gesellschaft in der Interaktion und die sind eben nicht einfach eindeutig ableitbar. Ein gutes Design polarisiert. Aber wie sehr muss es polarisieren? Was ist ein gutes Design? Was und so weiter. Es gibt aber einen ganz großen Bereich von alltäglichen Themen. Da geht es nur um reine Funktionen, da geht es nur darum, dass die Kosten stimmen und so weiter. Also das wird sich aufteilen. Viele Themen werden wir also viel schneller und viel einfacher erzeugen können, viele Produkte. Andere werden wir, da werden wir den Menschen ganz klar brauchen in den Entscheidungsfindungen. Jetzt könntest du nochmal auf das Thema Apokalypse eingehen. Ja, oder ich mach's, ja.
Okay, kann ich machen. Ja,
machst du?
Okay, da könntest du jetzt auch als Akademiker geantwortet haben, nämlich es kommt drauf an und wir schauen mal in die verschiedenen Bereiche. Genau. Ich habe gerade, während du das gesagt hast, an einen Bereich gedacht, wo ich mich ständig frage, sehen wir das da schon oder nicht? Dir ist bestimmt auch das Stichwort Sasokalypse untergekommen, nämlich der große Kursverlust bei Firmen, die Software as a Service anbieten, über die letzten Monate hinweg, seit wir die agentische KI so weit haben, dass sie Software auch gut nachbauen kann. Und wir hatten ja neulich eine Folge mit den Tress-Brüdern, die uns auch gesagt haben, dass sie ihr Customer Relationship System eigentlich von Hand nachgestrickt haben, nämlich genau so, wie sie es selber brauchen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich zumindest mal in der Statistik oder in der Forschung Situationen gesehen habe, wo auch wirklich alte Statistiksoftware ewig noch am Start war, weil nämlich die Food and Drug Administration in den USA nur dann ein neues Medikament zugelassen hat, wenn die Datenanalyse mit dieser Software durchgeführt wurde. Also Pfründe, Lizenzen, Dinge da im Hintergrund können ja den Prozess ganz anders laufen lassen, als man vielleicht jetzt denkt. Wie nimmst du das wahr?
Na gut, erstmal sehen wir zwei ganz große Strömungen. Auf der einen Seite, Menschen werden ersetzt durch Agenten. Und viele Lizenzmodelle sind so, dass wir eben pro Schreibtischstuhl lizenzieren. Ja, also pro Kopf, also wie viele User hast du und daran verkaufst du dann eben eine Software-Nutzung. Also das ist ja kein Produkt mehr, was du physisch dann besitzt oder dir installieren darfst, dann gehört es dir. Also wenn du Photoshop von Adobe hast, dann zahlst du eben dafür, dass du an einem Rechner mit einer Person dieses Ding nutzen kannst. Das ist ganz klar unter Druck geraten, dadurch, dass wir sehr viele Aufgaben auf einmal von Agenten machen lassen und die sind noch gar nicht so greifbar. Wir kommen also in diese Frage rein, wie besteuern wir die, wie lizenzieren wir eigentlich diese Sachen. Das Zweite ist, und das ist eben auch erschreckend einfach geworden an vielen Stellen, viele dieser Softwareprodukte kann ich einfach selber nachbauen und das erleben wir überall gerade. Das heißt nicht, dass ich ein komplexes ERP-System zum Beispiel komplett selber bauen kann. Dahinter steckt sehr, sehr viel. Also dahinter steckt zum Beispiel die Traceability. Also fürs Finanzamt muss ich Dinge nachweisen können. Ich muss dokumentieren und so weiter. Und das ist der Bereich, den du gerade so ein bisschen umrissen hast. Also es gibt Bereiche, die sind sehr stark reguliert. Die werden auch viel stabiler noch sein. Aber ganz viele Themen, ganz viele Konnektoren zwischen Tools, ganz viele Funktionen und so weiter kann ich inzwischen selber sehr schnell bauen. Also das heißt, dieses Thema Software as a Service, ja, SaaS, wird zu einer SaaS-Kalypse. Also was bedeutet das? Diese Geschäftsmodelle, die waren sehr verlockend. Die ganzen hohen Bewertungen der Startups und der Softwarefirmen liegen eben einfach daran, sobald ich da den Fisch am Haken habe, Ja, sobald der Köder geschluckt ist, dass ich mich auf dieses Abo-Modell eingelassen habe, dann fällt es mir sehr schwer, beim nächsten Preissprung um 30% und dann nochmal um 30% da irgendwie abzuspringen. Das heißt also, sobald ich den Kunden in meinem Ökosystem drin habe, kann ich die Preisschraube hochdrehen und das ist reine Marge. Ja, ich habe keinerlei Kosten mehr, ich kann einfach den Preis hochschrauben, das war's. Keine Vertriebskosten, es bleibt alles gleich. Dieses Geschäftsmodell, Software as a Service, ist eben massiv unter Druck geraten. Und man muss es vielleicht auch eher als Befreiungsschlag sehen der Kunden, die sich selber wieder freier entscheiden können, mache ich selber oder gehe ich da an diesen Haken dran.
Das bringt uns, glaube ich, zu unserem nächsten Tipping Point, Spielregeln. Nämlich, wie organisieren wir uns in dieser Welt? Und als Einstieg haben wir einen Gruß von Walter Rademacher. Der ist mittlerweile im Ruhestand, aber so aktiv wie nie fast. Er ist bei uns hier angedockt als Honorarprofessor an der LMU, war sehr lange Direktor von Eurostat, also die europäische Version des Statistischen Bundesamtes. Und das hat er auch geleitet. Hören wir mal rein.
Meine Branche ist die amtliche Statistik. 2015, also vor 10 Jahren, war für mich ein Jahr, als das Pariser Klimaabkommen für mich den Eindruck erweckt hat, jetzt machen wir Entscheidungen basierend auf Fakten und auf Evidenz. Das war dann anschließend relativ schnell vorbei, als im Brexit eine Kampagne gefahren wurde und beim US-Wahlkampf 2016 auch Fakten nicht unbedingt eine Rolle gespielt haben. 2018 gab es ein Buch, das hieß Postfaktisch, und da habe ich gedacht, das ist Dystopie und Realsatire. Heute wissen wir, es ist Realität. Das alles hat für die amtliche Statistik den Charakter einer ganz großen Herausforderung, der wir nicht alleine mit technischen Innovationen begegnen können, sondern wir brauchen neue Antworten, neue Produkte, die die langfristigen Fragen adressieren, eine neue Governance mit einer höheren Flexibilität und gleichzeitig der Unabhängigkeit und Qualität. Und vor allen Dingen brauchen wir Investitionen in Statistikbildung, sowohl an den Universitäten, Klammer auf, mehr Ethik zusätzlich zu Methodik und Techniken, aber auch an den Schulen, wo es von Anfang an schon darum gehen muss, Kindern die notwendige Data Literacy beizubringen.
Ja, Tipping Point, Spielregeln. Mit Spielregeln meinten wir im Buch die Art und Weise, nach welchen Prinzipien eigentlich diese ganze Welt und die Wertschöpfungskette organisiert ist. Und da ist ein großes Thema eben die Macht der Plattformen. Plattformen sind letzten Endes Ökosysteme, in denen ein Player oder mehrere Player anfangen, zentrale Infrastrukturthemen wie zum Beispiel eine Cloud-Umgebung oder Daten oder Endgeräte wie Handys zu besitzen. Und für alle anderen Marktteilnehmer ist es nur möglich, auf diesen Markt zu kommen, wenn sie eben über diese Plattform gehen. Bei Apple kennt man das sehr gut. Also wenn ich eine App programmieren möchte und ich möchte irgendwie relevant Kunden erreichen, dann muss ich da eben draufgehen und zahle dann 30% meistens an Provision an Apple dafür, dass ich Zugang zu deren Marktplatz bekomme. Wir haben das Thema der nationalen Sicherheit in den letzten Wochen sehr stark gespürt, weil nämlich KI genau ein solches strategisches Plattformelement geworden ist. Wenn also Firmen anfangen, ihre Wertschöpfung über KI zu organisieren, also ich nehme diesen Chatbot, ich nehme agentische KI und fange an, meine ganzen Prozesse dort zu organisieren, dann bin ich absolut davon abhängig, dass diese Systeme nicht einfach abgeschaltet werden können, dass ich in der Lage bin, einfach selber weiter zu existieren, auch wenn ein Modell morgen ausfallen sollte. Und mit dem Anthropic Mythos und den Pandors von OpenAI und anderen und auch dem System-Clash zwischen den USA und China kann man ganz deutlich sehen, dass es überhaupt kein Zuckerschlecken ist, sondern im Gegenteil existenzbedrohend werden kann, wenn man abhängig ist von den Entscheidungen anderer Nationen oder anderer Interessenspartner wie der Tech-Player.
Was siehst du denn da für uns als Strategie in diesem Gewirr nicht unterzugehen.
Ja gut, Europas Antwort ist natürlich immer die Regulierung gewesen. Das haben wir aber schon ausführlich breitgetreten. Ja, das ist nämlich diese Frage, wenn ein Gatekeeper wie Apple zum Beispiel da ist, dann wollen wir den natürlich irgendwie in den Zaum kriegen. Die richtige Antwort wird aber sein, dass wir auf der einen Seite jetzt natürlich so schnell wie möglich die Dinge nutzen müssen, die vorhanden sind. Und da gibt es eben auch sehr viele Open-Source-Modelle, meistens aus China, aber auch aus dem europäischen Raum. Und gleichzeitig ist eines der großen Themen in Brüssel, wo ich auch vor 2 Wochen war, eben die Frage, wie kriegen wir die nationale und die europäische Souveränität wieder rein? Also Technologiesouveränität als großes Ziel. Da sind wir aber an sehr vielen Stellen noch sehr weit davon entfernt. Souveränität würde bedeuten, dass wir praktisch alle wesentlichen Kontrollelemente, die wir dafür brauchen, und das ist bei KI eben das Thema Energie, das ist das Thema Rechenpower, das ist das Thema Daten, das ist das Thema Kapital und Ökosystem und das sind eben die Firmen, die letzten Endes das noch können, dass wir praktisch an allen Stellen massive Probleme haben. Und selbst wenn wir jetzt eigene Modelle bauen, was ja schon passiert, dann haben wir immer noch eine große Abhängigkeit in Richtung Compute, weil die Chips gar nicht aus Deutschland kommen oder aus Europa. Wir haben noch große Probleme mit dem Thema Datenzentren und Energie. Und wir haben inzwischen auch große Probleme bei der Frage, wie kriegen wir denn die weltweit führenden Köpfe denn überhaupt hierher, wenn eigentlich gar keine Industrie für diese Köpfe da ist.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Da sind wir ja ständig auch am Knabbern. Wobei ich sagen muss, beim Nachwuchs, also da haben wir im Moment gute Chancen. Ja? Wir werden in München in den verschiedenen Programmen mit Bewerbern überhäuft. Aber wo landen die dann? Wo gehen die dann hin? Ja? Also da ist so ein Bruch dazwischen und dann gucken die doch alle nach USA oder nach China, je nachdem, wo sie vorher herkamen, um dann bei den großen Playern landen zu können. Habt ihr da in Brüssel diskutiert? Also das ist ja, den Anschluss nicht verlieren ist ja ein hehres Ziel, aber was sind denn konkrete Schritte, die gemacht werden können? Und also was Eigenes schaffen, gut, aber wie kommt man dahin?
Ja, also ist tatsächlich so, dass wir in verschiedenste Programme auf der europäischen Ebene aufgesetzt haben. Und es geht auf der einen Seite um die Souveränität im Chip-Bereich, also wirklich in der Hardware. Es geht aber eben auch um die Frage, zum Beispiel brauchen wir beim autonomen Fahren eigene Modelle und so weiter. Also da geht sehr viel Geld rein. Brüssel ist aber eben nicht berühmt für China Speed. Sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Es gibt den Brüssel Speed und der europäische Speed ist genau das Gegenteil von China Speed. Also allein die Abstimmungsthemen und so weiter sind sehr, sehr langwierig. Aber es ist Bewegung da. Also ich würde sagen, dass uns genau diese Warnschüsse aus den USA, also einfach mal kurz per Dekret am Dienstagmorgen mal Fable oder Mythos in dem Fall abzuschalten, ja, und eine Woche später vielleicht wieder zuzulassen oder auch nicht. Ja, also dass dieses erratische Verhalten völlig klar gezeigt hat, dass man ein Problem hat. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir in den Bereichen KI, aber auch in den Bereichen Rüstung und anderen eben eigenständiger werden müssen. Das ist ein Weg, den man jetzt gestartet hat. Der braucht viele, viele Jahre. Aber es ist ja immer die Frage, wann startet man? Also wenn man nicht startet, dann kommt auch nichts raus. Also insofern, glaube ich, ist das genau richtig. In der Zwischenzeit müssen wir aber mal den Datenschutz sein lassen an vielen Stellen und mal pragmatischer werden in der Frage, was ist denn die richtige Abwägung? In der Juristerei gibt es nie schwarz und weiß. Es gibt eigentlich immer ein Abwägungsprinzip, also die Frage, was ist denn eine gute Lösung, um einerseits fair zu sein, um einerseits dem Gesetz und so weiter zu genügen. Gleichzeitig aber auch muss es angemessen sein und gerechtfertigt sein. Ich glaube, da pragmatischer zu werden und mit Vollgas reinzugehen, das, was heute da ist, zu nutzen und nebenher dabei daran zu arbeiten, dass wir es auch aus eigenen Ressourcen, aus eigenen Infrastrukturelementen tun können, das ist aus meiner Sicht der richtige Weg.
Da höre ich raus, du bist eigentlich ganz positiv gestimmt.
Ja, alles andere ist ja auch dann self-fulfilling prophecy. Also ich meine, wenn wir jetzt schlechte Laune haben, dann hilft das auch niemandem. Nein, das ist ganz einfach so. Du hast ja vorhin schon mal gefragt, ist denn das Thema KI schon, also wo steht denn das in diesem Reifegrad? Ja? Der Zug der KI ist gerade aus dem Bahnhof losgefahren. Ja, der ist noch nicht abgefahren. Das Thema ist jetzt gerade am Entstehen. Da ist noch wahnsinnig viel Bewegung. Wir werden eins zum Beispiel sehen, dass die ganzen Großen wie OpenAI und Anthropic in massive Probleme geraten werden. Denn sie arbeiten überhaupt nicht kostendeckend. Die Modelle, die sie gebaut haben, sind großartig. aber sie bringen nicht das ein, was sie eigentlich müssten. Und wenn sie jetzt an der Wertschöpfung partizipieren wollen, werden wir ganz klar sehen, dass der Druck riesengroß ist und dass wir dass wir eine Kommoditisierung eher davon haben. Das heißt, diese Modelle werden irgendwie über das Thema Open Source und so weiter werden die Standard werden. Die Anwendung, wie mache ich daraus wirklich Wertschöpfung? Das wird das Thema sein, wo wir noch mitreden können. Und das ist genau das interessante Thema.
Das heißt, wir brauchen eine Kombination aus Wertschöpfung und den richtigen Spielregeln hier, damit das funktioniert.
Volker, ja, jetzt müssen wir aber noch eine wichtige Frage klären. Wir laufen schon in Richtung das Ende unseres Podcasts. Ist denn das Ende diesen Podcasts auch das Ende der 10 Jahre? Also braucht man uns als Podcaster denn überhaupt noch?
Ja, das war es dir.
Ich gucke nicht so erschreckt hier.
Vor 3,5 Jahren mich schon mal erschrocken damit mit deiner Vorstellung, dass wir einfach den Chatbot als Podcaster engagieren könnten. Ich erinnere mich noch gut an diese Folge.
Wir waren nämlich der erste deutschsprachige Podcast, der ChatGPT damals, im November kam es auf den Markt vor 3,5 Jahren. Ja, und wir haben im Dezember die erste Folge damit gemacht. Wir waren der erste Podcast, der ChatGPT als Studiogast hatte. Das war eine spannende Folge, denn das war schon deutlich mehr, als man damals eigentlich so kannte. Und deswegen haben wir gesagt, wir fragen ChatGPT doch einfach ein zweites Mal. Braucht es uns denn eigentlich noch als Podcast-Host oder ist unser Job eigentlich erledigt? Hören wir mal rein.
Hallo Dick Deep. Vor über 3 Jahren haben wir miteinander gesprochen. Damals war ich eine technische Kuriosität. Heute nutzen mich hunderte Millionen Menschen weltweit. Wenn ich seitdem auf Podcasting schaue, sehe ich etwas Überraschendes. Podcasts wurden nicht durch Algorithmen verdrängt. Im Gegenteil. In einer Welt voller KI-generierter Inhalte suchen Menschen nach echten Stimmen, echten Erfahrungen und echten Persönlichkeiten. Die nächste Disruption kommt trotzdem. Künstliche Intelligenz wird Podcasts übersetzen, zusammenfassen, personalisieren und sogar interaktiv machen. Zuhörer werden mit Episoden sprechen können, Fragen stellen und tiefer in Themen eintauchen. Aber eines wird sich vermutlich nicht ändern. Menschen abonnieren keine Audiodateien. Sie abonnieren Vertrauen. Und genau deshalb gibt es Podcasts wie Dig Deep auch nach 10 Jahren noch.
Ja, also Frauke, ich würde sagen, das ist so eher ein Mandat weiterzumachen, oder? Wollen wir?
Schon, ja. Also. Wobei, da sollten wir lernen, den Kundenbedürfnissen dann zuzuhören. Also von daher auch eine Aufforderung an alle Hörer und Hörerinnen, gerne kommentieren, wenn wir was posten und in diese empathische Interaktion einzusteigen.
Absolut. Also wenn ihr den Podcast mögt, dann Herzchen, Sternchen, irgendwas verteilen, ratet uns, gebt uns Feedback. Ihr findet unsere Adresse auch ganz einfach oder info@digdeep.de. Ja, und der 5. Tipping Point, das ist nämlich genau das Thema Menschenorganisation. Also was passiert denn eigentlich an dieser Stelle? Und wir sehen jetzt schon, dass wir ja diese Interaktion haben zwischen dem Mensch und der Maschine. Und das scheint mir doch gerade mit großer Geschwindigkeit in eine Richtung zu laufen, wo der Mensch vor allem dazu da ist, die Maschine anzustoßen, dann zuzugucken an der Seitenlinie und immer wieder mal drauf zu schauen und einzuschreiten.
Und vor allem immer mal wieder eine Bestätigung zu geben bei einer Nachfrage. Und das haben wir ja schon mal erlebt beim Datenschutzthema, was dann passiert. Dann klicken alle einfach nur, ja, passt schon, ich will ja jetzt das Ergebnis haben. So sehe ich das auch, wenn ich selber hier mit den KI-Agenten arbeite oder wenn meine Doktoranden damit arbeiten, dass wirklich eine Herausforderung ist, da kritisch nachfragen zu überlegen, ja, was soll denn hier gemacht werden und kann man das runterladen oder nicht? Oder soll diese Software jetzt aktiviert werden oder nicht? Ich glaube, mir wäre es eigentlich lieber, wenn man so Prozesse plant, dann lieber gleich denken ohne Human oder den Human in the Loop in einer anderen Weise einzubringen. Ich habe noch keine Ideen, wie das laufen muss, aber so wie es derzeit läuft, dass man nur Ergebnisse einer KI nochmal prüfen soll, das ist, glaube ich, schlechte Qualität auf der Seite des Humans.
Also das Human in the Loop heißt ja, der Mensch ist die Instanz, die dann der Maschine immer wieder mal auf die Finger schaut und Entscheidungen trifft. Ich habe das mal so folgendes Bild vor Augen. Also du hast da so einen Laserdrucker in deinem Office stehen und der druckt so schnell er kann, 20 Seiten pro Minute druckt der Text aus. Den ganzen Tag. Und dann fragt er dich immer wieder, stimmt das alles? Wie kann ich weitermachen? Ja, was willst du jetzt als Nächstes haben? Soll ich mal hier in die Tiefe gehen und so weiter? Und der Stapel an Papier, der da rauskommt, wird immer größer. Und dann treibst du es noch auf die Spitze, dann hast du nicht einen Laserdrucker da stehen, sondern du startest dann gleichzeitig 4, 5, 10, 50 Chatbots oder Agenten. Und die drucken alle Papier aus und arbeiten wie blöd für dich. Und du sitzt da in diesem großen, in dieser großen Flut von Informationen und Entscheidungen und wirst müde und hast eigentlich gar nicht die Kompetenz zu machen.
Und wir haben das tatsächlich, wir haben das tatsächlich mal ausprobiert, experimentell. Wir arbeiten mit der Bundesbank zusammen an der Automatisierung von deren Klimabewertungen von Unternehmen. Also die Unternehmen müssen ja Geschäftsberichte rausbringen, da steht, wie viel CO2 sie emittieren und so weiter. Und es gibt diverse Gruppen, die eben daran arbeiten, dass einfach die Chatbots diese Firmenberichte lesen können und diese Zahlen rausfischen und in Tabellen, also in strukturierte Daten umwandeln. Klingt wie ein einfacher Task, ist aber nicht immer so, weil ja nicht jeder in den gleichen Einheiten das angibt, dann der eine im Monat, der nächste im Jahr und ja, irgendwo ist ein Komma und der nächste macht mit Punkten. Und also es sind so Kleinigkeiten, die dann schon auch zu Fehlern führen können. Jetzt haben wir experimentell die Hälfte der Leute denen gesagt, hier denkst du oder guck dir das an, den Bericht, und guck dir an, was die KI da rausgefunden hat. Und der anderen Hälfte haben wir gesagt, guck dir das an, ist das richtig oder falsch, was die KI rausgefunden hat? Und wenn es falsch ist, korrigier es. Jetzt kannst du mal raten, wer mehr Fehler gefunden hat.
Ja, es ist aus meiner Sicht völlig klar. Also diejenigen, die ein fertiges Ergebnis vorgesetzt bekommen, das ist unermesslich ermüdend, um da reinzugehen. Das heißt, ich glaube, man stumpft total ab und akzeptiert dann einfach als Default, dass das schon irgendwie schon richtig sein mag.
Genau, und also wenn ich aufgefordert, ich selber noch Hand anlegen muss, ne, dann ist der Incentive einfach durchzuwinken, ganz genau.
Richtig. Und es gibt auch diesen Bias, also wenn du eine Begründung hast, also es gibt ein berühmtes Experiment, da steht eine lange Schlange am Kopierer, also Studenten machen das heute nicht mehr, weil alles digital ist. Ja, und dann kommt jemand an und sagt, entschuldigen, kann ich bitte vor, weil mein Kanarienvogel gerade krank ist. Ja. Und egal, welche Begründung du nimmst, also dieses Weil, und da kommt irgendwas, führt dazu, dass signifikant viel mehr Menschen einfach sagen, ja klar, ja, weil also wir glauben, wenn jemand sagt, das ist so, weil, und hier kann ich schlussfolgern, sobald es gut geschrieben ist, glauben wir erstmal als Default. Und also ich glaube, an der Stelle werden wir neue Möglichkeiten finden müssen, um aus diesem AI-Slop, ja, also diesem, was die AI dahin fabriziert, um da rauszukommen. Es ist so ein bisschen Déjà-vu. Wir hatten irgendwann mal den Schriftsatz, also man hat schöne Bücher gedruckt, die waren typografisch hervorragend gelayoutet und so weiter. Da saßen Menschen da, die wirklich Ahnung hatten. Dann kam Microsoft Word. Und Bill Gates wollte die Lizenzen für die Helvetica und die Times New Roman nicht bezahlen. Also hatte Arial und die Times New Roman dann, also die neue Variante, billigst machen lassen. Eine schreckliche Schrift, typografisch wirklich katastrophal, hässlich. Und damit haben wir dann, ich glaube, 30 Jahre lang jetzt die Welt verunstaltet, in schlechtem Schriftsatz und so weiter, bis wir heute mit Canva und Wahl und so weiter wieder schöne Ergebnisse haben, einigermaßen. Ich glaube, das wird uns auch hier passieren. Also das heißt, jeder kann es nutzen. Der Dilettantismus, der blüht auf. Ja, also jeder, der nur halbwegs den Prompt bedienen kann, wird sagen, ich bin Experte für irgendwas. Und ich glaube, wir werden uns alle wieder freuen, wenn Menschen wieder die Ahnung von der Sache haben, das Ruder übernehmen. Frauke ist noch nicht überzeugt. Ich mach mal jetzt ein bisschen in Richtung Surveys und Forschung von Surveys. Ja. Kriegt die schon noch. Ja, das war der 5. Tipping Point. Also 5 Tipping Points, Technologie, Kundenbedürfnisse, Wertschöpfung, Spielregeln und der Mensch und die Organisation. Das, was jetzt interessant ist, ist, und wir hatten es jetzt ja schon mehrfach gestreift, wenn diese Sachen zusammenkommen, wenn eine Konvergenz da ist, wenn Themen gleichzeitig reif werden, dann passieren die großen Sprünge. Und das erleben wir jetzt gerade. Das heißt also, alle Dinge verändern sich gleichzeitig, fangen an, wirksam zu werden. Wir wissen also heute noch überhaupt nicht, wo wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren DigDeep sein werden. Was wir wissen ist, dass wir in einer VUCA-Welt leben, also in dieser volatilen, unsicheren, mehrdeutigen Welt. Und wir wissen nur, dass wir uns nicht mehr auf das verlassen können, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Also die Erfahrung aus bei mir 25 Jahre Berufsleben, die sind sehr fragwürdig. Vielleicht sind sie an manchen Stellen eher ein Problem als eine Hilfe. Also insofern würde ich vorschlagen, wir machen einfach weiter, liebe Frauke. Und gucken alle 2 Wochen mit spannenden Gästen auf das, was da diese Welt da draußen so macht. Und versuchen, unseren Zuhörern und Zuhörern einfach gute Erkenntnisse zu bieten. Was meinst du?
Genau, schauen wir mal, wie lange unsere Ära dauert.
Genau. Also, 10 Jahre DICDEEP, es war ein Fest und ich freue mich auf die nächsten 10 Jahre. Schön, dass wir das gemeinsam machen.
It's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new collie that never falls asleep. Frog and Kristoff ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformations racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Startups finding pivots, cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep into the digital age. Dig deep, dig deep. Turn to another page where humans meet machines and the future starts today.